herzlich willkommen hier auf dem Marktplatz und herzlich willkommen auch denen, die uns im Internet zusehen oder später diesen Gottesdienst hören werden. Es ist gut, dass wir uns treffen können, auch wieder treffen können miteinander und das schon einige Wochen. Und es ist gut, dass auch in der Jugendarbeit wieder die Dinge weitergehen, dass sich die Gruppen wieder treffen dürfen. Und ich weiß noch, in den letzten Wochen wurde abgemessen, wie viel dürfen in die Pfarrscheuer rein, 10 Quadratmeter pro Besucher. Inzwischen ist es auch gelockert, sodass auch hier Jugendliche wieder zusammenkommen können und Kinder zusammenkommen können, auch in der Jungschar. Und das ist gut und es ist wichtig, dass wir uns begegnen können. Und was mich besonders freut in den letzten Tagen, wenn ich mit Mitarbeitern im Gespräch gewesen bin, wie viel Freude und wie viel Erwartung dahinter steckt und sie sich richtig wieder freuen, Jungschar machen zu dürfen. Allen, die in der Kinder- und Jungschar und Jugendarbeit tätig sind, an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für euer Feuer, das an dieser Stelle brennt. Das ist gut, wenn man sich face to face sieht und das ist gut, weil wir aneinander, miteinander Gemeinschaft feiern dürfen, weil wir aneinander Anteil geben können, weil wir einander brauchen. Und das wird auch in dem Wochenspruch aus Galater 6, Vers 2, der im Grunde genommen auch angeklungen ist in dem Lied, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir dürfen einander Anteil geben an dem, was uns bewegt, und wir dürfen einander voneinander Anteil nehmen und für uns gegenseitig im Gebet einstehen. Und jetzt dürfen wir miteinander Gottesdienst feiern, und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lassen Sie uns miteinander beten mit Worten aus Psalm 42. Wir beten im Wechsel. Wie der Hirsch schlechzt nach frischem Wasser,
so schreit meine Seele Gott zu dir.
Meine Seele dürstet nach Gott.
Nach dem lebendigen Gott.
Wann werde ich dahin kommen?
Dass ich Gottes Angesicht schaue.
Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Daran will ich denken, wie ich einherzog in großer Schar, mit Frohlocken und Danken. Was betrübst du dich, meine Seele? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Am Tage sende der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum muss ich so traurig gehen? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen. Was betrübst du dich, meine Seele? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Rede zu uns, Herr, wir möchten hören. Menschen können wohl Worte machen, du aber erfüllst sie mit Geist. Menschen lehren den Buchstaben, du aber öffnest den Sinn. Menschen zeigen den Weg, du aber gibst die Kraft, ihn zu gehen. Lass nicht zu, dass uns dein Wort dadurch zum Gericht wird, dass wir es hören, aber nicht tun, dass wir es kennen, aber nicht lieben, dass wir es verstehen, aber ihm nicht gehorchen. Darum rede, Herr, wir möchten hören. Du hast Worte des ewigen Lebens. Tröste uns und richte uns auf. Erneuere unser ganzes Leben dir zur Ehre. Wir beten weiter in der Stille. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Eine Neuerung gibt es auch wieder. Wir dürfen im Gottesdienst wieder singen mit Mundschutz. Ich werde Ihnen das nächste Lied, einfach den Text noch einmal vorlesen. Er ist ganz einfach. Ich lobe meinem Gott von ganzem Herzen, erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinem Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir, Halleluja. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir, Halleluja. Und nun Masken aufgesetzt und fröhlich mitgesungen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Römer 12, Vers 17 bis 21. Dort heißt es: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, und ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Vor einigen Jahren habe ich eine Jugendfreizeit in Malaga veranstaltet. Und als wir wieder nach Hause geflogen sind, habe ich doch tatsächlich einen Fensterplatz bekommen. Und das ist etwas Gewaltiges, wenn dann das Flugzeug auf der Höhe, auf der Reisehöhe sich befindet. Und ich habe dann rausgeschaut und ich habe von ganz weit weg die Umrisse gesehen des Landes und des Meeres. Man hat sich gefühlt wie einer, der sich über die Landkarte beugt und die großen Zusammenhänge sieht. Und wenn man dann wieder landet, dann sieht man zunächst die Flächen etwas näher kommen, man erkennt dann die Häuser, man erkennt die Autos und man merkt dann, wenn man aufgesetzt ist, jetzt ist man wieder am Boden der Tatsachen. Und dann kommt man in die Flughafenhalle und dann muss man sich dort wieder im Kleinen zurechtfinden. Das ist vielleicht ein Bild dessen, wie man den Römerbrief verstehen kann. Paulus, der sich in die Reiseflughöhe erhebt und die großen Zusammenhänge beschreibt, die da sind, die Zusammenhänge zwischen Schuld und Vergebung, die Zusammenhänge, wie das mit Israel zusammenhängt, das Ganze, wie es zusammenhängt mit dem Volk Israel und christlichen Glauben, wie Gott seine roten Linien zeigt in der Weltgeschichte. Und dann fängt Paulus wieder an, auf Bodennähe zu kommen. Er landet quasi wieder im Alltag der Menschen. Und ab Kapitel 12 wird es ganz praktisch. Dieser Brief richtet sich an eine Gemeinde in Rom. Und die Zusammensetzung dieser Gemeinde ist sehr unterschiedlich. Es sind die Judenchristen, die dort sind. Es sind die Heidenchristen, die sich dort versammeln in der Gemeinde. Und auch in der Struktur sind sie sehr unterschiedlich. Es gab auch viele Sklaven, die sich zur Gemeinde gehalten haben. Unter Kaiser Claudius wird ein 49 nach Christus ein Edikt verabschiedet, dass Juden und Christen aus Rom zu vertreiben sind. Und im Jahr 64 nach Christus kommt es unter Nero zu dieser verheerenden Christenverfolgung. Christen in Rom wussten, was Feinde sind. Und so mancher Sklave erduldete etwas von diesem Druck, von den Repressalien, die die Herren dann ausgeübt haben, um dem anderen deutlich zu machen, wer hier wirklich Herr im Hause ist. Und wie viel Häme und wie viel Verletzung und wie viel lustig machen über die Christen mag damit einhergegangen sein. So muss man sich das vorstellen. Und die hören jetzt, die Christen in Rom, die unter Druck geraten sind, hören jetzt von Paulus, wie das, was er vorher in der großen Übersicht beschrieben hat, praktisch werden soll im Alltag. Paulus wird in seinem Brief praktisch. Er wird sehr praktisch. Zu praktisch? Was mag ein Sklave gedacht haben, als er diese Worte hörte? Rächt euch nicht selbst, meine Lieben. Ist das nicht das, was wir vorher in dem Psalm miteinander gebetet haben? Wo ist jetzt dein Gott? Und irgendwo der Affekt, jetzt möchte ich es dir aber zeigen, dass Gott da ist. Meine Geliebten, schreibt Paulus, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, und eigentlich meine Geliebten. Und damit wird der Römerbrief Kapitel 1, Vers 7 nochmal angesprochen, wo es dann heißt, an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Heilig meint hier ja gar nicht dieses Perfektsein. Das sind die Superchristen, denen die Frömmigkeit quasi aus jedem Knopfloch ihrer Klamotten herausguckt. Sondern heilig meint, herausgerufen zu sein aus einem alten Leben und in ein neues Leben hineingesetzt, hineinversetzt zu werden. Geliebte, damit fängt der Römerbrief an. Und die Christen, von denen hier die Rede ist und die angesprochen sind, ja, die wissen, was das bedeutet, geliebt zu sein von Jesus Christus. In Jesus Christus kommt uns die Liebe Gottes entgegen. Der seinen Sohn hineingibt in diese Welt, dem der eigene Sohn nicht zu schade ist, dass er ihn hineingibt, dass er Mensch wird. So sehr liebt Gott uns Menschen. So sehr liebt uns Christus, dass er für uns leidet. So sehr liebt er uns, dass er für uns und unsere Schuld ans Kreuz von Golgatha geht. So sehr. Und wir merken in der Passionsgeschichte, wie genau der Versuch immer wieder vom Bösen angesetzt wird, dass Jesus jetzt ausbricht und jetzt mit gleicher Münze zurückzahlt. Und Jesus geht den Weg wie ein Lamm zur Schlachtbank, wird geopfert für uns und unsere Schuld und wird auferweckt vom Vater. Das Böse wird besiegt, indem Gott ganz anders handelt, als man es sich vorstellt. Und Paulus entfaltet im Römerbrief, auch wenn wir fragen nach dem Bösen, wir sind dann sehr schnell dabei, da das Böse und hier das Gute. Alle sind schuldig, das macht Paulus deutlich. Alle sind böse vor Gott, kein Mensch ist vor Gott gerecht. In Römer 5, Vers 8 sagt er, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Was hier erwartet wird, was Paulus hier zuspitzt und sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem, lasst euch nicht vom Bösen überwinden, genau das tut Gott selber. Das Böse will uns immer wieder in diesen Teufelskreis hineinziehen, von Bösem und Bösem, von Unrecht und neuem Unrecht. Eine Spirale, die im Grunde genommen immer nur vernichtender wird. Paulus warnt und er sagt, lasst nicht das Böse den Takt vorgeben. In den Konflikten, in denen ihr drinsteht, lasst nicht das Böse den Takt vorgeben. In den Familiengeschichten, lasst es nicht zu, dass das Böse euch immer mehr in die Einsamkeit hineintreibt. Widersteht dem Bösen an dieser Stelle. Und das ist eine Willensentscheidung, das ist nicht emotional, dass ich plötzlich als besonderer Christ viel Liebe habe für den, der mir Böses tut, sondern dass ich sage, nein, ich durchbreche an dieser Stelle diesen Teufelskreis. Herr, gib mir die Kraft dazu. Ich bin erinnert worden an das Seehaus in Leonberg. Dort wird Jungen Straftätern die Möglichkeit gegeben, den Vollzug dort durchzuziehen und dort etwas anderes zu leben. Man möchte ihnen die Liebe Gottes entgegenbringen, man begleitet sie und möchte eben nicht in gleicher Münze einfach heimzahlen. Man möchte helfen, aus diesem Teufelskreis der Vergehen herauszukommen. Und genau dazu ist ja auch die Familie Kepler aus Unteriflingen in Kolumbien, dass sie dort so eine Arbeit aufbauen, wo man versucht, den Teufelskreis des Bösen zu durchbrechen. Erdulden. Erdulden, wo die eigene Ehre angekratzt und verletzt wird. Erdulden, wo alles in mir nach Vergeltung schreit. Und hier die Entscheidung zu treffen, dass ich mich nicht dem Diktat des Bösen aussetze. Anders handeln. Erdulden bedeutet aber nicht zu schweigen zum Unrecht in dieser Welt. Erdulden heißt nicht zu schweigen dort, wo mir das Unrecht auffällt. Ich denke dabei auch an die Missbrauchsfälle, die in unseren Nachrichten so groß geworden sind, wo man erschreckt, wo man sich fragt, wo sind die anderen gewesen, die wahrgenommen haben, was geschieht und haben nichts gesagt. Das ist nicht das Erdulden, sondern das Erdulden an dieser Stelle auch zu thematisieren, auch die Gewalt der anderen. Aber Erdulden eben auch anders als das, was wir manchmal im Netz erleben, wenn dann Menschen auftreten, die im Namen Christi hier alles Mögliche im Netz propagieren, wo christliche Botschaft wie Hass und Häme und gegen die anderen nur zum Tragen kommt, wo man fast den Eindruck hat, hier reden Menschen, die sich ganz auf der Seite des Guten wähnen und die anderen nur anklagen. Erdulden. Warum eigentlich erdulden und wie kann ich das erdulden? Wie haben wir es im Psalm miteinander gebetet? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Die Rache Gott überlassen. Und auch das ist wichtig, wenn wir uns mit Unrecht auseinandersetzen, wenn wir uns mit Bösem auseinandersetzen, dass Unrecht nicht ungesühnt bleibt. Ein Philosoph wurde einmal gefragt, glauben Sie, dass es Gott gibt? Und auf diese Frage antwortete er, ich befürchte, nein. Und dann fragt der Reporter nach und sagt, wieso befürchten Sie, dass es keinen Gott gibt? Und dann sagt der Philosoph, wenn es keinen Gott gibt, dann bleibt das ganze Unrecht, das in dieser Welt geschehen ist, ungesühnt. Und wir merken, wie wir auch eine Sehnsucht danach haben, dass Unrecht gesühnt wird, dass sich niemand aus der Verantwortung einfach hinausstehlen kann, aus der Geschichte verschwindet und das Unrecht, das er getan hat, ungesühnt bleibt. Deshalb spricht Paulus hier auch von Rache und deshalb spricht er an dieser Stelle auch vom Gericht, dass Unrecht nicht unbehandelt bleibt, dass Unrecht am Ende der Tage auch thematisiert wird. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch sagen, Gott wird richten. Gott wird das Unrecht thematisieren und nicht einfach drüber weggehen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Lass dich nicht vom Bösen hineinziehen in die Spirale des Unguten und des Bösen. Widerstehe dem und vertraue darauf, dass der lebendige Gott Recht aufrichten wird. Amen. Wir wollen miteinander beten und wir nehmen heute die Bitte auch für die Ernte und für die Landwirte ganz bewusst in das Zentrum. Himmlischer Vater, du hast versprochen, dass Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht aufhören sollen. Alle Zeit willst du uns für uns sorgen. Wir danken dir. Wir bitten dich für unsere Landwirte, schenke, dass sie ihre Ernte gut einbringen können und dass das, was geerntet werden kann, auch einen gerechten Preis erzielt. Wir bitten um das rechte Wetter, dass die Ernte vollends heranreifen kann. Gib die nötige Kraft, Gesundheit und frohen Mut. Bewahre unsere Landwirte vor Unfällen in den besonderen Belastungen der Erntezeit und lass sie immer wieder Augenblicke finden, wo sie sich freuen können an dem, was sie ernten. Lass sie trotz der vielen Arbeit auch Momente der Ruhe genießen. Wir denken an alle, die sich für die Landwirtschaft einsetzen, auch in der Politik. Lass ihre Bemühungen von Erfolg gekrönt sein. Wir bitten für die Menschen in den Ländern, die in besonderer Weise unter dem Klimawandel leiden und oft nur wenig ernten können. Zeige ihnen Wege in die Zukunft und lass auch uns unsere Verantwortung gerecht werden. In deine Hände legen wir alles, was uns schon sonst beschäftigt und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Noch kurze Hinweise. Zunächst einmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die an diesem Gottesdienst beteiligt sind, im Hintergrund und im Vordergrund. Auch dir ganz herzlichen Dank, Hanna, für deine Begleitung. Vielen Dank auch für das, was Sie eingelegt haben am letzten Sonntag für die Corona-Hilfe für Südamerika. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist genauso wichtig. Es ist für den Notfonds des evangelischen Bauernwerks. Vielen Dank auch hier allen Gebern und Gott möge den Einsatz der Gaben segnen. Am kommenden Sonntag ist um 10.15 Uhr hier Gottesdienst. Ist um 9.30 Uhr hier Gottesdienst. Und in 14 Tagen ist hier die Konfirmandenvorstellung der Konfirmanden von Schopfloch, Dettlingen und Bittelbronn. Vielen Dank, wenn Sie das schon einmal in 14 Tagen auch auf dem Schirm haben. Singen ist wieder erlaubt, habe ich gesagt. Es ist uns eine Hilfe, wenn Sie das nächste Mal einfach Ihr Gesangbuch mitbringen. Dann müssen wir nicht die Gesangbücher, die wir austeilen, wieder desinfizieren. Wir wollen miteinander singen, wir wollen das in einer guten und dezenten Form tun. Vielen Dank, wenn Sie die Bücher mitbringen, dann können wir auch den Psalm aus den Büchern lesen. Und dann dürfen wir uns für die kommende Woche unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen.